Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Zahlen sind eigentlich langweilig, aber wir sprechen trotzdem mal kurz über sie. Umgerechnet mehr als 200 Milliarden Euro soll die Games-Branche 2022 eingenommen haben. 7-mal so viel wie die Kinobranche. Ganz schön viel, oder? Die Strategie von 2 der 3 großen Konsolenhersteller lässt sich dabei vereinfacht so beschreiben. Sony und Microsoft haben ihre Konsolen unter Herstellungskosten verkauft, um mit den Spielen selbst dann das große Geld zu machen. Wer ein bestimmtes Spiel spielen möchte, braucht die dazugehörige Konsole. Microsoft hat in dieser Woche aber verkündet, dass eine Reihe von Spielen, die bislang nur auf der Xbox gespielt werden könnten, in Zukunft auch auf der PlayStation oder auf Nintendo Switch laufen könnten. Was steckt hinter diesem Strategiewechsel? Darüber habe ich mit Petra Fröhlich gesprochen. Sie ist Chefredakteurin von Gameswirtschaft, einem Online-Portal für Nachrichten aus der Gaming-Branche. Meine erste Frage, was ist da los bei Microsoft? Deren Gaming-Sparte generiert mittlerweile mehr Umsatz als Windows. Und trotzdem musste man dort diese Woche 3 hochrangige Manager abstellen, die die Fans beruhigen sollten. Die sahen das Ende der Xbox gekommen. Also, was ist da los bei Microsoft?
Ja, bei Microsoft ist tatsächlich etwas Nervosität spürbar, nachdem es in der letzten Woche erste Berichte gab und Spekulationen, wonach Microsoft in Zukunft auf die Exklusivität von konzerneigenen Spielen verzichtet und diese Spiele künftig dann auch auf Konkurrenzplattformen stattfinden lässt. Das ist dann ähnlich, als würde Netflix sagen, die wichtigsten Serien würden auch bei Amazon Prime und bei Disney Plus laufen. Und das hat natürlich bei den Fans und auch in der Branche für große Verunsicherung gesorgt. Und deswegen hat man gesagt, wir müssen da Klarheit schaffen und deswegen machen wir da so ein offizielles Business Update, um da für Klarheit zu sorgen.
Bevor wir da in die Einzelheiten einsteigen, ich verstehe es nicht so ganz, warum sind die Fans da eigentlich sauer? Ist das so, muss man sich das so vorstellen, die sind markentreu, so wie die auch die richtigen Turnschuhe haben wollen? Die einen lieben die anderen die, oder wie man eine Musikband gut findet, so ist das auch im Gaming-Bereich?
Oh ja, das ist tatsächlich so, dass diese Fans, ich will nicht sagen Ultra sind, aber es gibt schon eine sehr, sehr starke Markentreue. Also explizit in den sozialen Medien gibt es da sehr, sehr intensive Debatten in den Foren auf Twitter, Facebook und so weiter. Da geht es darum, was ist die beste Konsole, weil dazu muss man auch wissen, der Kauf einer Spielkonsole ist ja auch ein Commitment. Wenn ich mich heute für ein System entscheide, dann ist das eine Geschichte, die für die nächsten mindestens 7, 8 Jahre halten muss. Ich muss mich darauf verlassen, dass genügend Spiele kommen, dass die Spiele was taugen, dass alle meine Freunde auch auf dem System zu Hause sind, damit ich mit und gegen die spielen kann. Das heißt, es ist schon eine relevante Entscheidung, ähnlich wie wenn ich mich für einen Fußballverein entscheide, dann wechsle ich auch nicht alle 2 Jahre im Normalfall und deswegen ist das sehr, sehr wichtig. Und bisher war es eben so, dass explizit Sony, PlayStation und Nintendo die Spielregeln definiert haben, nachdem dieser Konsolenmarkt funktioniert. Und nachdem Microsoft jetzt 2 Jahrzehnte versucht hat, hier Fuß zu fassen und das bedingt gut geklappt hat, hat man jetzt gesagt, wir ändern nicht die Sportart, aber wir versuchen da unsere eigenen Regeln da einzubringen, wenn wir schon nicht die Großen auf dem Feld schlagen können.
Würden Sie denn sagen, dass Gaming insgesamt so in der Krise steckt, weil ja immer mehr Spieleentwickler sagen, dass Spiele teurer werden müssen? Gleichzeitig wurden ja seit letztem Jahr tausende Angestellte aus den Entwicklerstudios entlassen. Steckt Gaming in der Krise?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen hat die Spielebranche in der Corona-Phase extrem profitiert, wurden enorme Umsatzzuwächse erzielt. Also Spiele waren quasi Pandemie-Profiteur, wenn man das so sagen kann, genauso wie Streaming-Dienste oder Brettspielanbieter. Und jetzt ist quasi so eine Art Post-Covid-Syndrom, wo man sagt, man hat diese wahnsinnigen Zuwachsraten nicht halten können. Gleichzeitig werden die Spiele in der Entwicklung immer teurer und hinzu kommen hausgemachte Probleme bei einzelnen Spieleherstellern, die zu schnell gewachsen sind, zu schnell zu viele Studios gekauft haben, zu teils horrenden Bewertungen. Und die kämpfen jetzt gegen extreme Schulden und hohe laufende Kosten. Und das hat dazu geführt, dass mindestens im letzten halben Jahr sehr viele Entlassungswellen stattgefunden haben. Es wurden extrem viele Projekte gestoppt und die Auswirkungen wird man dann aber auch tatsächlich erst in ja, 2, 3 Jahren als Kunde merken, weil ja die Entwicklung der Spiele ein paar Jahre dauert. Aber momentan ist die Zahl der schlechten Nachrichten deutlich größer als die Zahl der guten Nachrichten.
Microsoft scheint jetzt also darauf zu setzen, dass die Spiele nicht mehr exklusiv auf den Microsoft-Konsolen gespielt werden, sondern dass man die auch für andere Konsolen, für andere Plattformen bereitstellt. Also für die PlayStation zum Beispiel oder auch die Nintendo Switch. Woher diese Abkehr von der Strategie, möglichst viele Spiele für sich zu behalten, damit die Kundschaft die eigene Konsole kaufen muss?
Microsoft hat festgestellt, dass der Markt nicht unendlich wächst. Es gibt die Möglichkeit, dass man aus der bestehenden Käuferschaft mehr Geld generiert. Das ist eine Möglichkeit, dass man einfach mehr Angebote schafft und sagt, man monetarisiert die Kundschaft besser, dass mehr Geld ausgegeben wird. Oder aber man erweitert einfach den Markt. Und genau das ist die Strategie, die Microsoft gewählt hat. Man will auf allen Plattformen unter der Sonne stattfinden. Xbox-System soll überall auf allen Plattformen, egal ob es Mobile ist, PC, Konkurrenzkonsolen, überall will man präsent sein und mit den Spielen Geld verdienen, sei es durch Vollpreisspiele oder durch kostenlose Free-to-Play-Spiele, die sich dann erst im Laufe der Zeit dann wirklich rechnen. Aber man hat einfach festgestellt, dass es mit der klassischen Methode, ich verkaufe eine Konsole unter Herstellungskosten, also subventioniere die quasi und verdiene dann über 70, 80 Euro Spiele, wie es Nintendo und Sony tun, dass man da auf keinen grünen Zweig kommt, sondern der volle Fokus gilt möglichst viele Plattformen, möglichst viele Spieler und vor allem der Ausbau des Xbox Game Pass, also dieser Abo-Dienst, der zum monatlichen Pauschalpreis von 15 Euro eben den Zugang bietet zu Hunderten von Spielen. Und da ist eben so dieses ja, zentrale Versprechen, dass auch tatsächlich konzerneigene Blockbuster ab Tag 1 freigeschaltet werden. Das ist einzigartig auf dem Markt. Und dabei soll es laut Microsoft auch in den kommenden Jahren bleiben. Also dieses Versprechen wird weiterhin eingehalten. Man zahlt 15 Euro im Monat und hat dann quasi Zugriff auf alles.
Man weiß noch nicht genau oder es ist noch nicht offiziell verkündet worden, welche Spiele jetzt erstmal auch ausgeweitet werden auf die anderen, ja, auf die anderen Konsolen. Aber zwei der Spiele, die Microsoft wahrscheinlich auf andere Plattformen bringt oder höchstwahrscheinlich Hi-Fi Rush und Pentiment, die sind nicht so umfangreich, nicht so aufwendig in der Entwicklung wie große Titel. Ist das dann so ein Modell, das vielleicht, von dem sich Microsoft ja Erfolg verspricht, oder ist das ein Versuchsballon?
Die jetzige Strategie, dass man einzelne Spiele mal testweise auf anderen Plattformen stattfinden lässt, ist tatsächlich als Versuch deklariert von Microsoft. Das sagen die auch ganz offen. Das ist ein Prozess, aus dem man einfach lernen möchte, wie die Resonanz der Kundschaft ist. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass man sich da genau angeschaut hat, wie so jetzt im Vorfeld die Reaktionen der Kunden waren, dass also quasi nicht das Tafelsilber auf anderen Plattformen stattfindet, um da dass da keine Austauschbarkeit und Beliebigkeit stattfindet, sondern dass man hingeht und sagt, wir nehmen kleinere Produkte, die ihren Zenit schon überschritten haben, die schon jetzt über ein Jahr laufen, die zwar ja, okay funktionieren, aber man kann relativ einfach und ohne Kollateralschäden diese Spiele auch auf anderen Plattformen veröffentlichen. Das ist ein Testlauf, man guckt sich das an. Und Microsoft hat ja auch ganz klar gesagt, ja, die großen Blockbuster kommen nicht auf PlayStation und nicht auf der Switch, aber für die Zukunft hat man da keine Garantien abgegeben. Also man will da auf gar keinen Fall sich drauf festnageln lassen, dass es in 1, 2, 3 Jahren dann heißt, wir haben uns anders überlegt und machen das doch so. Also dieses für die Ewigkeit Versprechen ist nicht damit verbunden. Es kann durchaus sein, dass dann künftige Blockbuster in der Tat dann auf mehreren Plattformen parallel oder mit kurzem Zeitverzug erscheinen.
Wie ist denn Ihre Einschätzung? Bedeutet das alles, dass die Spielkonsolen insgesamt an Bedeutung verlieren und über welchen Zeitraum würden wir da eventuell sprechen?
Ja, die Konsole wurde ja schon in den letzten 2 Jahrzehnten regelmäßig quasi totgesagt, hat sich dann aber immer wieder erwiesen, dass es doch weiterhin einen Markt gibt, allen voran jetzt, wenn man sich Nintendo Switch anguckt, die eine komplett eigene XXL-Nische für sich da gepachtet haben und sowohl Microsoft als auch Sony arbeiten ganz offiziell, das ist ja in den Geschäftsberichten und den Verlautbarungen zu erfahren, an neuen Konsolen, also so ein Konsolenzyklus geht immer mindestens 6, meistens 7, oft auch 8 Jahre. Das heißt, man kann jetzt davon ausgehen, dass die nächste Konsole von Microsoft und Sony dann so 2026 frühestens kommt, eher 2027. Aber Microsoft hat ein ganz klares Bekenntnis abgegeben, wir halten an der Konsole fest. Also all die Spekulationen im Vorfeld, dass man sagt, wozu braucht man in dieser Welt noch eine Spielkonsole? Es reicht eigentlich ein Internetanschluss, um über die Cloud die Spiele herunterzuladen. Das hat sich als nicht stichhaltig erwiesen, sondern die Konsole spielt weiterhin eine sehr, sehr große Rolle, auch wenn sie kein Geld verdient. Also Microsoft hat in den letzten 2 Jahrzehnten nach eigener Aussage noch nie Geld mitverdient mit der Konsole, sondern immer nur über die Software. Daran wird sich auch nicht viel ändern. Also auch Sony ist noch defizitär unterwegs bei der PlayStation.
Änderungen im Spielemarkt. Xbox verabschiedet sich von den Exclusives. Darüber haben wir gesprochen mit Petra Fröhlich, der Chefredakteurin von Games Wirtschaft. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.